ARD.
Auch Frankreich startet mit einem Sieg in die Fußball-Europameisterschaft, braucht dafür aber ein Eigentor der Österreicher.
Qui a attendu, Kylian Mbappé qui va percer la défense, il est passé Kylian Mbappé, le petit centre, la tête, et le but, pour les Bleus!
Das deutsche Team spielt morgen gegen Ungarn, wahrscheinlich ohne Wechsel in der Startelf, sagt unser Reporter Thomas Kunze.
Es deutet gar nichts auf irgendwelche Wechsel hin. In der Stammformation hat Julian Nagelsmann auch nicht nötig.
Heute geht's bei der EM weiter mit der Partie Türkei gegen Georgien in Dortmund und da macht man sich auf was gefasst.
Autokorsos, da hat sich die Polizei natürlich auch drauf eingestellt. Die Türkei-Fans sind eben dafür bekannt, dass sie richtig gut feiern können.
Und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Seid gegrüßt, hier ist wieder euer EM-Tagebuch. Anne Hild ist da.
Hi.
Grüß dich. Mein Name ist Tobi Schäfer. Es ist Dienstag, der 18. Juni. Es ist doch Dienstag, oder?
Es ist Dienstag, ja. Es kommt mir vor, als wäre schon fast Finale.
Ich habe schon diese Wochentagsdemenz, die man bei großen Turnieren immer hat. Da ist ja jeder Tag irgendwie gleich. Heute wird der erste Vorrundenspieltag komplettiert, deswegen nur zwei Spiele. Auch direkt mal wieder ein Rhythmuswechsel.
Mhm.
Das bringt dann auch ein bisschen durcheinander.
Das finde ich auch total seltsam, aber...
Wir sind schon ganz durcheinander, so durcheinander wie dieser England-Fan hier, der nach dem Spiel der Engländer gegen Serbien in der Arena auf Schalke übernachtet hat. Aus Versehen.
Es ist voll Krok, heute Morgen. Und ich liebe den Schalke in der Hand.
Ja, morgens um 4 in der Arena wach geworden. Auf einmal waren alle weg.
Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als morgens verkatert auf Schalke wach zu werden.
Ich kann mir gar nicht erklären, wie das passieren kann. Aber gut, das Stadion ist groß, wenn ihr da hinter irgendwelchen Sitzen gelegen habt.
Ja, aber gehen da nicht Leute durch und räumen auf? Also fällt das nicht auf?
Offenbar erst nach 4 Uhr.
Offensichtlich.
Wir gucken auf das, was gestern Abend passiert ist. In der Gruppe D, das späte Spiel, darauf blicken wir zuerst. Frankreich besiegt Österreich mit 1:0 in Düsseldorf durch ein Eigentor, das kein geringerer als Kylian Mbappé eingeleitet hat.
Mbappé à droite, qui a attendu, Kylian Mbappé qui va percer la défense, il est passé Kylian Mbappé, le petit centre, la tête, et le but, pour les Bleus, il a inscrit contre son camp par Weber, le défenseur central, sur ce centre de Mbappé, qui va permettre aux Bleus d'ouvrir le score au meilleur moment.
Und das war das einzige Tor gestern Abend für den Vize-Weltmeister. Das war für mich ein bisschen zu wenig, ehrlicherweise, für die Ansprüche der Franzosen.
Absolut. Und ich finde, das zeigt halt auch, dass Österreich wohl doch der Geheimfavorit ist, als der sie gehandelt werden. Ne?
Trotzdem aber ein verdienter Sieg. Wir hören mal unsere Reporterin Luise Kropf, die war als Reporterin im Stadion und die sagt mal, wie sie das fand gestern. Frankreich gegen Österreich.
Hallo ihr zwei und einen lieben Gruß aus der Arena in Düsseldorf. Dieses Spiel hinterlässt bei mir vor allem drei Sachen. Einen kleinen Tinnitus, weil die Boxen immer noch auf volle Pulle aufgedreht sind. Zum Zweiten ein fettes Ausrufezeichen hinter der österreichischen Nationalmannschaft. Ich finde, sie haben das erwartbare, richtig gute Pressing gegen die französische Nationalmannschaft gespielt. Das war griftig, das war wuchtig, das war richtig gut. Und es gibt auch noch ein Fragezeichen, das ich gerne hinter Kylian Mbappé packen würde. Der ist ja ausgewechselt worden mit einer blutigen Nase, nachdem er da mit dem Kopf gegen eine Schulter gerauscht ist. Und das sah, um ehrlich zu sein, ganz nach einem Nasenbruch aus.
Soweit also Luise, ganz viel Blut gestern Abend bei den Franzosen, bei Mbappé. Das sah wirklich nicht so gut aus.
Ja, aber ich finde, das zeigt auch tatsächlich, wie ernst die Franzosen Österreich genommen haben, dass der Mbappé dann nochmal irgendwie mit blutender Nase auf den Platz geht und sich dann aber direkt hinsetzt, um Zeit von der Uhr zu nehmen in der 90. Minute.
Naja, er wollte ja den Wechsel provozieren, dass sie wechseln können. Weil sie einen Unterzahl gespielt haben in der Situation. Aber ich finde es total dämlich, weil er hat sich eine gelbe Karte geholt. Das kann teuer werden.
Clever war es auf jeden Fall nicht, das stimmt. Und ich fand es auch tatsächlich sportlich ein bisschen unfair.
Ja, aber du siehst halt, die Franzosen brauchen auch den Auftaktsieg.
Mhm.
Aber wie gesagt, so richtig souverän war es nicht.
Ich muss auch sagen, jetzt nachdem ja quasi alle Favoriten ins Turnier eingestiegen sind, gut, morgen noch Portugal, reden wir noch drüber, aber am souveränsten war das tatsächlich von Spanien und von Deutschland. Jetzt hatte Deutschland auch wahrscheinlich den einfachsten Gegner im Turnier, aber trotzdem.
Frankreich als nächstes dann am Freitag gegen Holland, das ist das Spitzenspiel in der Gruppe, da geht es dann wahrscheinlich dann um den Gruppensieg. Was war noch gestern? Gruppe E hat gespielt und da gab es dann die erste dicke Überraschung. Die Slowakei besiegt Belgien mit 1:0. Das Tor in der 7. Minute durch Ivan Schranz. Und dann gab es ja ganz viel Redebedarf bei nicht gegebenen Toren für die Belgier. Und da reden wir hauptsächlich über die Szene in der 86. Minute. Da wurde ein Tor von Lukaku zurückgepfiffen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und zwar, weil in der Entstehung ein Handspiel passiert ist von Openda von Leipzig. wir können das jetzt hier, weil wir sind ja ein Videopodcast, nochmal sehen. Deswegen nochmal die Empfehlung. Schaltet doch mal gerne rüber in den Videopodcast.
YouTube und Spotify, da seht ihr uns auch.
Und dieses Handspiel von Openda in der Vorbereitung zum nicht gegebenen Tor von Lukaku, die hat uns was Neues beschert. Also eine Technologie, die gab es schon bei der WM, aber wir haben das jetzt so zum ersten Mal gesehen, dass nämlich der Ball lebt, der Ball hat Puls. Der Ball hat ein Eigenleben sozusagen. Es ist ja ein kleiner, es ist ja ein kleiner Chip im Ball, ein 14 Gramm schwerer Chip, und der registriert dann Berührungen und hat dann tatsächlich diese Handberührung von Openda registriert. Da gibt es dann so eine Fieberkurve, die dann auch eingeblendet wurde zum ersten Mal. Also das haben wir wirklich alle noch nicht gesehen. Und die hat dem Schiedsrichter dann eben gezeigt, der Ball war an der Hand. Wichtig ist hierbei aber zu sagen, das ist dann nicht ausschlaggebend, um sagen zu können, das war Handspiel, sondern es gibt dem Schiedsrichter nur den Hinweis, der Ball war jetzt an der Hand. Ob das wirklich dann als Handspiel gepfiffen werden muss, das muss der Schiedsrichter dann entscheiden. Und der hat ja dann offenbar das so interpretiert, als sei es absichtliches Handspiel. Das würde ich jetzt in dem Fall Openda mal nicht unterstellen. Nee. Der hat ja versucht, mit dem Arm tatsächlich auch so seinen Gegenspieler fernzuhalten. Also das ist schon eine bittere Entscheidung für die Belgier.
War auch, glaube ich, das Thema, was bei uns in der Gruppe am meisten diskutiert wurde. Dieses einerseits war es Handspiel, darfst du es zurückpfeifen, weil es eben nicht der Torschütze war, der mit der Hand dran war, sondern nur der Vorbereiter. Ja. Und darf der VAR in diesem Fall eingreifen? Das war ja dann auch noch, was viel diskutiert wurde. Ich glaube, da letztendlich kamen wir zu dem Schluss, dass er eingreifen darf, weil er nachfragen kann beim Schiedsrichter, hast du das Handspiel gesehen und bewertet? Und wenn der Schiedsrichter sagt, welches Handspiel, dann sagt er, ey, geh nochmal raus und schau es dir an.
Aber was hängen bleibt, ist eben diese Fieberkurve, die aussieht wie eine Tour de France-Etappe oder wie ein kaputter Kölner Dom.
Ich hätte übrigens keinen Bock, da hochzufahren bei der Tour de France.
Mal gucken, ob wir das nochmal sehen. Ich würde ja gerne mal wissen, wenn so ein Ausschlag schon bei einem Handspiel passiert, wie ist denn dann der Ausschlag, wenn jemand mit dem Ball schießt? Das sollen sie mal zeigen.
Ob der dann überhaupt noch zu sehen ist.
Ob das überhaupt noch messbar ist. Auf jeden Fall für die Belgier natürlich auch ein krasser Fehlstart. Erste Niederlage von Tedesco als Trainer und direkt auch mal unter Druck jetzt dann, ne?
Ja, der ewige Geheimfavorit. Und für mich ist das ja auch so im Prinzip die letzte Chance für diese goldene Generation, weil in 4 Jahren weiß ich nicht, ob da ein De Bruyne oder ein Lukaku noch dabei ist. Also wenn sie den Titel holen wollen, müssen sie ihre Chancen auf jeden Fall besser nutzen, weil allein Lukaku hätte 4-mal den Siegtreffer erzielen können, beziehungsweise dann nachher den Ausgleich. Gut, 2-mal ist aberkannt worden, aber auch 2-mal hat er vorher schon gute Chancen, ne?
Ja, also die Belgier in Gruppe E noch mit 0 Punkten, spielen als nächstes gegen Rumänien und die haben schon 3 Punkte. Die haben nämlich im Spiel in München gegen die Ukraine 3-0 gewonnen.
Die führen im Moment die Gruppe an, ne?
Ja, mit 33% Ballbesitz, 3 Tore erzielt, sehenswerte Treffer, 2 Fernschusstore, 1-0, Nikolai Stanciu in der 29., Marin in der 53. mit dem 2-0 und Dragos in der 57. mit dem 3-0. Rumänien, das ist überraschend, die haben den geringsten Kaderwert aller Teams, die bei
der
Europa
sind. Ja, da hat aber auch ein Champions-League-Sieger mitgeholfen, der spielt allerdings für die Ukraine, nämlich der Torhüter Lunin. Ich finde, der sah halt wirklich sowohl beim 1-0 als auch beim 2-0 echt nicht gut aus.
Ja, aber Achtelfinale ist jetzt auf jeden Fall drin.
Für Rumänien.
Für Rumänien.
Ja, auf jeden Fall. Und Ukraine genauso wie Belgien unter Druck. Also ich glaube, dass die Ukraine sich da schon ausgerechnet hat, zumindest um Platz 2 mitzuspielen.
Warten wir es ab und gucken jetzt mal zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Morgen das 2. Gruppenspiel gegen Ungarn in Stuttgart um 18 Uhr übrigens. Mhm. Wichtig, nicht darauf verlassen oder denken, ah, die Spiele von Deutschland sind ja immer alle erst abends. Nee, 18 Uhr schon, deswegen ein bisschen früher Feierabend machen. Und ich habe es gestern schon zu Jens gesagt, ich glaube, wir werden Europameister. Denn,
hast du vorher schon gesagt, ne?
Ja, erst vom England mein Tipp. Ah, okay, und mittlerweile bin ich bei Deutschland, denn das muss man auch mal sagen. Man sagt immer nur, wenn Trainer die Kabine verlieren. Ich finde, wir werden Europameister, weil Julian Nagelsmann die Kabine gewonnen hat für sich. Der macht irgendwie alles richtig. Der schafft es, alle Spieler mit einzubeziehen. Mhm. Er hat diese Rollengeschichte. Jeder hat seine Rolle, jeder erfüllt seine Rolle. Ich glaube, es gibt keinen, der aktuell unzufrieden ist. Das mit Can ist ja ein hervorragendes Beispiel, dass er den holt, direkt bringt. Der trifft direkt. Das ist natürlich auch ein bisschen glücklich, ne, dass es dann so läuft. Ich glaube, Füllkrug fühlt sich total wohl in der Rolle des Jokers.
Wo du total recht hast, ist dieses Ding mit der Rollenverteilung. Dass halt jeder ganz genau schon vorm Turnier wusste, in Fall XY ist das und das meine Aufgabe, finde ich super. Andererseits, es wird ja jetzt halt auch so nach außen kommuniziert, wie toll die Stimmung wieder ist und so ein bisschen 2014er-Vibes. Und dann hörst du aber einen Emre Can, der nicht mal weiß, wer bei ihm im Haus ist, also mit wem er in einem Haus wohnt, finde ich dann schon ein bisschen krass.
Naja, er konzentriert sich eben auf die wichtigen Sachen.
Auf seine Frisur.
Was müssen wir noch wissen für das Spiel? Also wir werden natürlich morgen in der Folge da nochmal ausführlich drüber reden. Wenn ihr in Stuttgart seid, dann macht doch mit beim Fanwalk. Es gibt einen Fanwalk von den deutschen Fans um 14:30 Uhr ab dem Stadtgarten in Stuttgart. Das gibt dann bestimmt auch nochmal tolle Bilder. Ich weiß nicht, ob man die Bilder der Holländer toppen kann oder will. Aber probiert es bitte.
Stell dir mal die Deutschen vor, wie sie dann zu irgendwelchen Schlagern da nach links und rechts springen.
Ja. Der Schiedsrichter ist Danny Makkeli. Das ist ein Niederländer und der ist ja nicht unumstritten.
Nee, ich glaube gerade so als Julian Nagelsmann, der hat ja damals sich sehr über ihn geärgert. Das war, glaube ich, gegen Paris mit RB Leipzig, ne? Als es dann den Elfmeter gab, der aus seiner Sicht absolut kein Elfmeter war. Beim BVB hat man auch keine guten Erinnerungen. Ja. Und auch das DFB-Team hat 2 Spiele, meine ich, verloren unter seiner Schiedsrichterleitung.
Der hat das Achtelfinale aus 2021 gepfiffen. Genau, ja, es gibt da einige besondere Vorkommnisse mit ihm. Sammer hat mal gesagt und Can übrigens auch, der hat ein arrogantes Auftreten.
Ja.
Also da sind wir mal gespannt. Aber am besten ist natürlich, wenn man dann gar nicht über den Schiedsrichter redet nach dem Spiel, weil man den nächsten Sieg eingefahren hat. Ja. So, wie ist die Stimmung im deutschen Team? Ist sie weiter top und gibt es nicht vielleicht doch irgendwas, was auf einen Wechsel in der Startelf hindeuten würde? Unser Reporter in Herzogenaurach, Thomas Kunze, der beantwortet uns das mal alles.
Nee, es deutet gar nichts auf irgendwelche Wechsel hin. In der Stammformation hat Julian Nagelsmann auch nicht nötig, es sei denn, es greift noch ein Spontanvirus um sich hier in Herzogenaurach oder es verletzt sich jemand im Abschlusstraining, was wir alle nicht hoffen möchten. Toni Kroos hat seine Nackenprobleme im Griff, wird auf die Zähne beißen. Das Genesio-Tape gegen Schottland haben wir alle gesehen und auch der Knöchel von Ilkay Gündoğan nach dem Auffahrunfall im 16er ist wieder gut verheilt. Also da gibt es keine Probleme. Gegen 15.30 Uhr wird sich die Mannschaft mit dem Bus in Richtung Stuttgart auf den Weg machen. Fehlen werden 2 Passagiere. Julian Nagelsmann und Linksverteidiger Maxi Mittelstädt werden getrennt anreisen mit einem PKW, werden vorher gegen 17:30 Uhr noch die Pressekonferenz im Stuttgarter Stadion wahrnehmen und dann zur Mannschaft stoßen, die hoffentlich genug Oropax eingepackt hat. Die Nobelbude im Stuttgarter Zentrum, umringt von Baustellen seit dem Projekt Stuttgart 21. Aber vielleicht ruht ja auch mal der Presslufthammer vor dem wichtigen Spiel gegen Ungarn, dass die deutsche Mannschaft natürlich gewinnen möchte, ins Achtelfinale einziehen möchte und damit die Euphorie im Land noch weiter anfeuern.
Thomas Kunze.
Hey, Euphorie, ja. Was für ein geiles Wort.
Er wird umbenannt in Thomas Künstler. Also was für eine schöne Wortkreation, Euphorie, weil zuletzt gab es in Deutschland ja hauptsächlich ganz viel Europhobie. Und jetzt eben Euphorie. Ja, wir freuen uns auf das Spiel.
Ja, sehr.
Und Manuel Neuer, der fasst das mit der Euphorie auch nochmal zusammen. Also was ist mit der Euphorie nochmal?
Ja, ich denke, die Euphorie ist gepusht, das ist klar.
Ja, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ganz viel Euphorie gibt es dann auch heute und damit gucken wir noch auf die beiden Spiele, die dann heute noch stattfinden. Mhm. 2 sind es, zuerst in Dortmund, Gruppe F, 18 Uhr, Türkei gegen Georgien. Ja, und Georgien, ich glaube, da freut man sich einfach nur, dass man dabei ist. Die sind also gerade eben noch mit dabei.
Genau. Und zum allerersten Mal bei einem großen Turnier.
Genau, 4. nur in der Quali-Gruppe geworden und dann eben über die Nations League und die Playoffs sich noch qualifiziert. Und es gibt eine Geschichte, die wird niemals nicht witzig sein.
Jetzt bin ich gespannt. Bei den Georgien. Das ist eine große Ansage.
Und zwar haben 10 Spieler im Kader im Nachnamen die Endung Willi.
Mhm.
Kennen wir ja noch aus der Freiburger Zeit. Und der Trainer heißt wie?
Willi.
Willi Sagnol, der Franzose. Genau. Ex-Spieler vom FC Bayern. Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg sozusagen.
Ich bin mal gespannt, ob das wirklich nie nicht witzig sein wird, wenn du das immer bringst.
Aber vielleicht überraschen sie ja. Topstar ist Kvaratskhelia, den kennen wir von Neapel, der Kvaradonna.
Mhm.
Vielleicht ist da ja gegen die Türken was drin. Bei
ganz
denen,
ohne Willi.
Bei denen weiß ich nicht so genau, wie man die sportlich einschätzen sollte, die Türken. Mhm. Ich glaube, um Platz 2 geht es für die in der Gruppe mit Tschechien. Platz 1 wahrscheinlich dann eher in Portugal.
Ganz genau. Also ich glaube, Türkei hat halt einfach junges Team. Müssen wir mal gucken, wie die sind ja viel besser drauf, seitdem Stefan Kunz nicht mehr Trainer ist. Haben wir befürchtet, gar nicht dabei zu sein bei der EM. Lass mich überraschen morgen.
Aus der Bundesliga ist Salih Özcan dabei, der in Köln geboren ist, alle U-Mannschaften für Deutschland gespielt hat und jetzt eben für die Türkei dabei ist. Und dann haben sie natürlich ihre Fans. Also das wird natürlich auch wieder ein Hingucker, glaube ich. Dortmund hat den Stresstest mit den albanischen Fans ja schon bestanden. Und unsere Reporterin Mareike Zeck, die sagt mal, was da jetzt mit den türkischen Fans auf Dortmund zukommt.
Also Dortmund rechnet eigentlich damit, dass die ganze Stadt heute eine einzige Party sein wird. Und zwar den ganzen Tag. Denn allein 40.000 Dortmunder haben ja türkische Wurzeln. Und dann werden noch zehntausende Türkei-Fans aus ganz Deutschland anreisen. Plus die ganzen Fans aus dem Ausland. Es wird pickepacke voll in der Innenstadt, hat die Polizei schon gesagt. Sie rechnet auch mit einem Fanmarsch zum Stadion. Und zwar werden da deutlich mehr Fans wahrscheinlich mitlaufen, als dann Tickets haben. Denn im Westfalenpark, da gibt es ein riesiges Fanfest. 25.000 Leute passen da nochmal rein. Und da hat die Stadt extra Künstler aus der deutsch-türkischen Community eingeladen. Also DJs und Sänger, die da eben bis spät in die Nacht heute noch Party machen mit den Fans.
Autokorsos. Da hat sich die Polizei natürlich auch drauf eingestellt. Die Türkei-Fans sind eben dafür bekannt, dass sie richtig gut feiern können. Und das werden wir heute in Dortmund vielleicht dann auch sehen.
Ja, 18 Uhr, wie gesagt, Türkei gegen Georgien. Und dann um 21 Uhr, und das Spiel gibt's live im Ersten, Portugal gegen Tschechien. Portugal, großer Favorit auch irgendwie auf einmal. Was heißt auf einmal? Aber
denn hat Jens doch auch auf dem Zettel, ne?
Ich meine, Jens ist das sagt, nicht sein EM-Tipp, Portugal, oder? Warum nicht mal Portugal als Europameister? Also bei denen war natürlich auch ordentlich was los beim Training. Die sind ja in Paderborn beheimatet während der Europameisterschaft. CR7 in OWL sozusagen. Da gab es auch sehr skurrile Bilder mit Flitzern auf dem Platz und so. Jeder will halt nochmal zu Ronaldo, weil wer weiß, wie oft der noch spielt. Er ist jetzt übrigens der erste Spieler in der Historie, der bei 6 EM-Endrunden dabei ist. Das hat vorher noch keiner geschafft.
Ja, was ist mit Pepe? Der war dann offensichtlich bei einer nicht dabei, ne?
Bei der allerersten wahrscheinlich dann nicht, ne?
Kann sein. Also ich weiß, dass ich bei Pepe schon bei der vergangenen EM dachte so, ach krass, der sieht aus wie Pepe, aber kann ja eigentlich gar nicht sein, dass Pepe noch spielt.
Aber ich meine, immer noch dabei. Ronaldo, klar, der ist jetzt ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, weil er jetzt eben nicht mehr in Europa spielt. Aber der hat, glaube ich, auch über 30 Tore geschossen in der Saudi-Arabischen Liga. Ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, da über 30 Tore zu schießen, als jetzt in den großen Ligen.
Aber Ronaldo hat wahrscheinlich auch noch eine Rechnung offen, weil er ja damals 2016 im Finale nicht so richtig mit Europameister geworden ist, weil er verletzt runter musste.
Und sie haben natürlich nicht nur Ronaldo, sie haben viele, viele andere Spieler. Sie haben den drittteuersten Kader nach England und Spanien, nach England und Frankreich bei der Euro. Also hochtalentiert und mal gucken, was wir sehen werden von den Portugiesen.
Also ich habe ja mal gehört, Geld schießt keine Tore.
Manchmal schon.
Ja, schauen wir da mal morgen. Ne?
Einsatz noch zu den Tschechen. Nach mäßiger Quali haben die einen neuen Trainer bekommen. Ivan Hašek ist der Trainer und Topstar ist Patrick Schick, ein deutscher Meister, der 2021 übrigens Torschützenkönig war bei der Europameisterschaft. Zusammen mit Cristiano Ronaldo. Also da treffen sich zwei wieder.
Ja, ich bin gespannt.
Das Spiel, ich habe schon gesagt, heute live im Ersten um 21 Uhr und diesen Podcast, den gibt es dann, glaube ich, morgen wieder.
Ja, den gibt es jeden Tag bei dieser EM.
Ja, ich aber morgen nicht. Morgen du dann mit Jens.
Ja, machen wir so. Ja, ich freue mich.
Gut, dann
schauen wir mal, was wird.
Macht's gut, euch einen schönen EM-Tag.
Ciao.